scheint, als wären einige physikalische Gesetze außer Kraft gesetzt.
Hallo, liebe Leute von A bis Z, von 1 bis 100, von Norden bis Süden, von Osten bis Westen. Hier ist er wieder, der liebe, gute, alte Daily Watch. Folge 5 hat er heute dabei und die nennt sich Heimat, im Original Home. Schnell in die Fakten. Erschien am 22.02.2017, 43 Minuten lang. Regie führte David Grossman und das Drehbuch schrieben Mark Fergus und Hawk Ostby. Dann schauen wir mal, was heute passiert. Wir starten ja direkt da, wo wir aufgehört haben, bei Miller auf Eros und aber auch direkt dann gleich auf der Erde, denn man erkennt, dass Eros angefangen hat, sich von selbst zu bewegen und auch die Erde erfährt davon. Auf der Rossi kann sich keiner so richtig erklären, was passiert. Anscheinend sind auch irgendwelche physikalischen Gesetze ausgehebelt, weil eigentlich dürfte Miller da gar nicht mehr am Leben sein, wenn Eros sich da so plötzlich beschleunigt. Aber naja, ist halt irgendwie doch so. Auf der Erde halten, also ist ja immer noch der Sicherheitsrat da zusammen, die Hardliner, repräsentiert durch Admiral Nguyen, halten Eros jetzt für eine vom Mars entwickelte Waffe. Und man erkennt auch relativ schnell, dass Eros auf Kollisionskurs mit der Erde ist. Und dann sehen wir den Vorspann. Nach dem Vorspann sind wir erstmal bei Aaron Wright, der in seinem Büro ist und Mao, also Jean-Pierre Mao, eine recht wütende Nachricht schickt, indem er ihm sagt, ja, du hast vielleicht gesagt, dass du ein Kind des Sonnensystems bist, ich bin ein Kind der Erde und hier, die Erde ist gerade in Gefahr. Tu was. Komm her und tu was. So viel kann ich schon mal spoilern. Jean-Pierre Mao tut gar nichts in dieser Folge. Bei Eros derweil bespricht man die Lage mit Miller zusammen. Naomi versucht einen Weg zu finden, die Bombe, also besser gesagt den Zeitzünder der Bombe zu reparieren. Von weitem aus, Miller soll der Plan ist jetzt, dass Miller die Bombe ins Innere von Eros bringt, die dort dann, also dort mit dem dann wieder funktionierenden Zeitzünder quasi startet und sie ins Innere, sie sozusagen Eros dann von innen heraus sprengen soll, was zumindest dafür sorgen würde, dass Eros nicht mehr als gesamter Klumpen auf die Erde knallt. Dort hat man jetzt mal eine Schätzung gemacht, was ein Aufprall von Eros auf der Erde bedeuten würde, und man rechnet mit knapp 20 Milliarden Toten, also irgendwie 18 Milliarden. Nicht so schön. Und die Idee ist jetzt, Eros mit dem Atomraketenarsenal der Erde zu beschießen. Aber Sarala stellt noch sicher, dass man auch Mars davon benachrichtigt und sagt, dass das nicht als Angriff auf den Mars verstanden werden soll, als Erstschlag. Miller macht sich derweil auf Eros auf den Weg. Wie gesagt, der Plan ist, Miller dann wieder an Bord zu nehmen, wenn er seine Aufgabe erledigt hat, und dann zusammen abzuhauen. Auf der Erde erfährt man, dass Mars sie zusichert, sich nicht einzumischen. Sie bieten noch keine Hilfe an, aber immerhin. Der Generalsekretär kriegt den Nuclear Football. Den gibt es in gewisser Form immer noch. Er sieht ein bisschen moderner aus, aber genau, um halt die Raketen zu starten, und tut das dann auch zusammen mit Aaron Wright. Miller derweil ist im Inneren unterwegs, schleppt seine Bombe, muss die Bombe in den Schacht hochschleppen, was unschön ist, weil er muss ja auch irgendwie alle, ich glaube es waren 60 Sekunden, es wirkt jetzt so, als wäre es mehr als eine Minute, die er da immer Zeit hat, aber halt also in einem regelmäßigen Abstand auf dieses Touchpad drücken, damit die Bombe nicht hochgeht. Also da ist es natürlich relativ unschön, die Bombe einen Leiterschacht hochschleppen zu müssen. Es geht auch fast schief, aber nachdem er sich gerade so noch in einen Nebenschacht reingehangelt hat, wo er auf den Knopf drücken kann, findet er einen Rollwagen. Und das ist doch schön, weil das macht ihm die ganze Arbeit leichter. Während er unterwegs ist, beginnt Miller plötzlich eine Stimme zu hören und begegnet, als er den ersten Glühwürmchen, also das sind ja keine richtigen Glühwürmchen, aber da fliegen ja immer so glühende Pünktchen rum. Ich nenne sie jetzt einfach immer weiterhin Glühwürmchen, also Protomolekül-Glühwürmchen trifft. Er bemerkt auch, dass Eros irgendwie zu reagieren scheint auf irgendwas, also aufgeregter wird, die Viecherchen, und fragt nach, was los ist. Und es ist genau in dem Moment, wo quasi die Erde die Atomraketen losgeschossen hat. Also Eros reagiert auf sowas. Tycho verliert derweil die Radarerfassung von Eros. Man findet raus, dass Eros tatsächlich einfach kein Radarecho mehr reflektiert, was ein Problem ist. Denn es macht die Atomraketen wirkungslos, denn die funktionieren per Radar. Es können also ihr Ziel nicht mehr anvisieren. Johnson versucht jetzt erstmal irgendwie Hilfe von Cortazar zu bekommen. Der ist allerdings komplett irre und will das nicht aufhalten, dass Eros auf die Erde knallt. Also auf wessen Seite ist er jetzt? Menschheit oder Protomolekül? Also ernsthaft? Naja. Also von da ist keine Hilfe zu erwarten. Fred Johnson kontaktiert also die Erde und bietet Hilfe an beim Lotsen der Raketen. Problem, man müsste ihm die Kontrolle über die Raketen übergeben, was natürlich schwierig ist. Also Avasarala fordert daher eine Verbindung zu dem Schiff zu bekommen, das Eros begleitet. Man weiß ja auf der Erde nicht, wer da an Bord ist. Auf der Rossi derweil wird die Verbindung zwischen Miller und der Rossi schlechter. Aber genau als diese Verbindung droht abzureißen, bekommt Avasarala tatsächlich die Möglichkeit, die Rossi zu kontaktieren. Und man bekommt eine Botschaft, die sehen wir gar nicht. Was wir sehen, ist die Reaktion von Holden. Der schickt nämlich eine Botschaft zurück zur Erde und sagt seine Hilfe zu. Aaron Wright will ihm nicht trauen, Avasarala schon. Wir sehen nicht, wie der Generalsekretär sich entscheidet, sehen aber dann relativ bald, dass er sich so entscheidet. Raketen, die Kontrolle über die Raketen Fred Johnson zu übergeben. Und die Rossi soll sozusagen, die vor Ort ist, soll die Zielerfassung übernehmen. Naomi stellt die Verbindung zu Miller wieder her, gelingt das irgendwie. Und die Kontrolle ist jetzt tatsächlich an Fred Johnson übergeben worden. Und dann fängt Eros plötzlich an zu beschleunigen, was heißt, dass die Rossi das auch tun muss, um dran zu bleiben, um weiterhin Eros erfassen zu können. Das ist relativ ungünstig, weil das zu ziemlich hohen G-Kräften führt, die Beschleunigung, irgendwie 15 G, und das kann halt auf längere Strecke echt tödlich enden, aber Holden sagt, wir müssen es machen und wenn wir sterben, macht der Autopilot weiter. Wichtig ist, dass Eros weiter anvisiert wird, damit die Atomraketen treffen können. Ja, die Erde, auf der Erde ist auch ein Evakuierungsprogramm angeleitet worden, das du natürlich nicht komplett ausführen kannst. Du kannst jetzt nicht irgendwie auf einmal 20 Milliarden Menschen evakuieren oder wie viele Milliarden da inzwischen leben. Es werden also die wichtigsten Leute ausgeflogen, also der Generalsekretär inklusive dem plus Aaron Wright, die sind schon weg, als Avasarala mit ihrem Mann konferiert. Und ihm sagt, dass er die Achtung vor ihr verlieren würde, wenn sie jetzt gehen würde. Sie bleibt also auf der Erde. Die Frau hat was drauf, das muss man ehrlich sagen. Und hat Mut. Miller nähert sich jetzt dem Zentrum, also er wurde von Naomi da hingeleitet, wo quasi das Zentrum der Wärmeentwicklung ist. Die Rossi-Crew ist ziemlich am Limit und Miller gelingt es jetzt, die Stimme zu identifizieren, die er hört. Es ist nämlich die Stimme von Julie Mao und er bemerkt auch, dass er sich in Richtung des Blue Falcon bewegt, wo ja ihre Leiche gefunden wurde. Er glaubt jetzt, hat die Theorie, dass ihr Bewusstsein irgendwie noch da sei und ins Protomolekül übergegangen wäre und dass ihr Bewusstsein Eros leitet und sie wohl glaubt, die Razorback zu fliegen, weil sie von der Razorback immer spricht. Die Razorback ist ein Rennschiff, das ihr gehört hat, zu dem sie auch irgendwie eine emotionale Bindung hat. Das hatten wir ja relativ früh mal, dass ihr Vater versucht hat, sie damit zu erpressen, die Razorback zu verkaufen. Miller derweil verlangt jetzt von Holden, Eros komplett in Ruhe zu lassen. Er will zu Julie vordringen und sie davon überzeugen, die Flugbahn zu ändern. Holden ist zwar sehr skeptisch, stimmt dann aber doch zu, weil die jetzigen Versuche quasi alle nichts bringen. Und ja, also Eros nur immer mehr beschleunigt und Miller auch der Meinung ist und Holden das auch nachvollziehen kann offensichtlich, dass sobald die Raketen näher kommen, Eros wieder einfach ausweichen wird oder irgendwas Schlimmeres noch tut. Holden verlangt dann auch von Johnson, die Raketen von Eros abzulenken, was eigentlich ein bisschen überflüssig ist, weil er ist ja nicht mehr anvisiert. Johnson tut das dann aber auch irgendwie. Drummer schickt die Raketen auf letztendlich eine lange Reise und Holden ist zwar ein bisschen Johnson ist zwar ein bisschen pissig, aber sagt, na, hoffentlich weiß der Typ, was er tut. Miller erreicht das Blue Falcon und dann auch Julie in ihrem Raum bricht dann auch irgendwann selbst den Kontakt zu zur Rossi Crew ab, nachdem man noch ein bisschen mit ihnen gebondet hat und ja, man sich irgendwie so ein bisschen Sympathiebekundungen zeigt und irgendwie er sich nochmal bedankt, dass sie ihn aufnehmen wollten und irgendwie scheint auch zwischen ihm und Holden jetzt alles wieder in Ordnung zu sein. Ja, Miller erreicht also Julie, die wacht vom Piepen der Bombe auf, das finde ich eigentlich ganz witzig. Ja, und Miller gelingt es mit ihr zu sprechen, also auch wirklich zu ihr durchzudringen. Und sie war offensichtlich tatsächlich in einem Traum gefangen, in dem sie die Razorback zur Erde geflogen hat. Und sie ist halt ja enttäuscht worden von Anderson Dawes und der OPA, weil niemand gekommen ist. Und sie will irgendwie nach Hause. Miller macht ihr klar, dass das gerade nicht gut ist, dass das nicht geht. Und sie versucht tatsächlich, Eros zu stoppen. Es gelingt ihr aber erstmal nicht. Miller schlägt ihr dann vor, Eros nicht zu stoppen, sondern als Ziel halt die Venus anzusteuern. Und es gelingt ihm dann tatsächlich, Julie die Kraft zu geben, indem er sich auch ja dem Protomolekül exposed, mir fällt gerade kein gutes Wort, deutsches Wort dafür an, aussetzt, nee. Ach, ist ja auch egal. irgendwas gibt es. Ich komme gerade nicht drauf. Naja, manchmal hat man das. Auf jeden Fall, er exposed sich dem Protomolekül, also zieht seinen Helm ab, nimmt die Handschuhe an und nimmt ihre Hand, verspricht ihr bis zum Ende bei ihr zu bleiben. Die Bombe ist scheint jetzt auch irgendwie egal. Die beiden küssen sich und wir erfahren dann quasi im Nachgang, dass es tatsächlich geklappt hat, dass sie noch so eine Montage zum Schluss, wo Eros auf die Venus zufliegt. Wir sehen, wie Yogo Harari ein OPA-Tattoo, also ein Hals-Tattoo haben die alle, bekommt. Wir sehen, wie Fred Johnson und Drummer zufrieden lächeln. Wir sehen Avasarala auf ihrem Dachsitz liegen und wir sehen die Rossi Crew auf Miller trinken und zum Schluss sehen wir, wie Eros tatsächlich auf die Venus knallt. Also das Auslöschen der Erde ist verhindert worden. Und so endet die Folge dann auch. So, Wertung, heute kannst du eine 10 von 10 geben. Das ist eine fantastische Folge, die ja letztendlich auch ja eigentlich eine Art Staffelfinale sogar ist, weil es ist das Finale des ersten Buches, was hier, also das erste Buch wird in dieser Folge abgeschlossen und also das ist ein größere, also das ist in vielem einfach auch größer als das, was da im ersten Staffelfinale der Serie passiert ist. Es ist ein bisschen, ich bleib dabei, ich finde, es ist eine interessante Entscheidung, dass man das erste Buch nicht komplett in die erste Staffel gepackt hat. Aber okay, es funktioniert ja dann, weil das dritte Buch tatsächlich nicht so super viel, also besser gesagt gut, ganz gut sich zusammenkürzen lässt. Deshalb hat das dann ja funktioniert, das sozusagen nur, also nicht eine ganze Staffel füllen zu lassen und quasi diesem hier dann doch 15 Folgen zu geben, dem ersten Buch. Und ja, also geht auch wirklich fantastisch zu Ende. Sehr, 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 sehr gut. Natürlich irgendwie krass, dass Miller jetzt tot ist, der ja bisher einfach wirklich gefühlt neben Holden die große Hauptfigur war, was einen im Buch sicherlich auch damals überrascht hat als Buchleser. Ich habe ja erst die ersten, wann habe ich die Bücher gehört? Ich habe es jetzt Hörbücher gehört, irgendwann um die 5. Staffel herum. Ich bin mir nicht sicher, ob ich die 5. Staffel schon kannte, also ob ich das 5. Buch schon kannte, als die 5. Staffel erschienen ist. Bei der 6. Staffel weiß ich auf jeden Fall, dass ich die Buchgeschichte schon kannte. Also, das ist sehr, sehr fantastisch hier alles. Ich muss jetzt nicht groß über meine Buchhistorie referieren, aber ganz, ganz toll. Super, 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 super. Gut, dann Was bleibt mir noch übrig? Mir bleibt noch übrig zu sagen, danke, dass ihr zugehört habt. Folgt dem Daily Watch gerne bei Instagram, abonniert den Daily Watch gerne und bewertet ihn auch. Und vielen Dank, wenn ihr das tut. Und dann hören wir uns morgen wieder, denn auch wenn das sich wie ein Staffelfinale angefühlt hat, wir sind mitten in der zweiten Staffel. Es geht morgen ganz einfach weiter mit Folge 6 der zweiten Staffel. Bis dahin. Ciao, ciao.
1969 waren plötzlich Millionen Menschen davon überzeugt, dass Paul McCartney tot sei. Sie spielten Beatles-Platten rückwärts ab, suchten geheime Botschaften in Songtexten und auf Albumcovern und glaubten, die Band selbst würde Hinweise auf eine gigantische Vertuschung hinterlassen. Doch die eigentliche Frage lautet nicht, ob Paul McCartney wirklich gestorben ist. Die eigentliche Frage lautet, wie aus einem Gerücht eine der berühmtesten Verschwörungstheorien der Popgeschichte werden konnte. Und warum Menschen manchmal aufhören, nach Antworten zu suchen und stattdessen beginnen, nach Bestätigung zu suchen. Tatort Musik, Paul McCartney, die Verschwörung, die nicht sterben will. Ab sofort, überall, wo es Podcasts gibt.